Kurswechsel, 40 Aufbrüche, gemeinsam neue Wege entdecken, dürfte euch langsam bekannt vorkommen. Das ist die 40-Tage-Aktion, in der wir gerade sind. Und wir sind Stand heute so ziemlich genau in der Mitte. 19. März bis 10. April, 40 Tage, haut so ungefähr hin. Wir kommen in die vierte Woche. In der ersten Woche haben wir uns mit Noah beschäftigt, die Arche gestrandet. In der zweiten Woche ging es um methodistische Aufbrüche. In der dritten Woche um ökumenische und interreligiöse Aufbrüche. Und heute geht es um einen etwas irritierenden Titel, finde ich, um Regenbiegen. Habt ihr das schon mal gehört? Regenbiegen. Regenbogen, genau, das ist bekannt. Das passiert, wenn man Regen biegt, dann kriegt man Regenbogen. Ich habe es tatsächlich vorher auch nicht gekannt, die Redewendung. Es gibt ein Lied von Herbert Grönemeyer, Der Weg. Da kommt es mal drin vor, wir haben den Regen gebogen. Es scheint doch irgendwie eine Redewendung zu sein, aber eher nicht so bekannt. Regen biegen, Ängste ändern, so lautet das Thema für diese Woche in unserer 40-Tage-Aktion. Es geht darum, Ängste zu benennen, ihnen die Macht zu nehmen und mutig Wege zu gehen. Und die Jona-Geschichte soll uns darin leiten. Anhand der Jona-Geschichte werden wir 5 Ängste in den Blick nehmen und versuchen, daraus zu lernen, uns ermutigen zu lassen, nach vorne zu gehen. Die erste Angst, die in der Jona-Geschichte deutlich wird, und da kann man schon mal gleich unterschiedlicher Meinung sein, ob das stimmt, Jona 1, ich sag mal, die erste Angst lautet Jonas Angst vor Gott. Kann man drüber nachdenken, hat Jona Angst vor Gott? Oder hat er einfach nur Angst vor dem Auftrag? Ihr wisst ja, Jona bekommt den Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen, zum Erzfeind Israels, und dort soll er Untergang predigen. Und dann heißt es in Kapitel 1, Vers 3, er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Also er wollte vor Gott fliehen. Und das hat mich dazu verleitet zu sagen, er hat doch Angst vor Gott und nicht nur vor dem Auftrag. Weil sonst würde es vielleicht heißen, er wollte vor dem Auftrag fliehen, aber er will vor Gott fliehen und macht was Spannendes. Er macht eine Spanienreise. Er bucht eine Reise nach Spanien. Nicht das Schlechteste, ist ja nett. Kreuzfahrt wäre vielleicht zu viel gesagt, aber eine Schifffahrt nach Spanien. Das ist sein Weg. Angst treibt ihn in die Flucht. Das ist so eine mögliche Reaktion auf Angst. Jona machte sich auf den Weg, heißt es hier. Und dann, und das finde ich so, manchmal ist die Bibel so herrlich komisch, also witzig. Da heißt es, und Jona machte sich auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Das ist aber unterwegs sein. Man macht sich auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Und das macht Jona. Bucht diese Schiffreise, flieht vor Gott. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ein Auftrag, eine Aufgabe zunächst mal innerlich Fluchtreflexe auslöst. Ihr müsst was machen und habt überhaupt keine Lust dazu. Dann, weiß nicht, wie ihr persönlich gestrickt seid, die einen, die machen es halt, weil sie es müssen, die anderen, die schieben es auf die lange Bank. Manches erledigt sich von selber. Helmut Kohl war ein Spezialist für Dinge aussetzen, wer ihn noch kennt. So Dinge einfach warten, manches löst sich von selber. Oder eben auch fliehen. Wir hatten diese Woche ja Distriktsversammlung in Feuerbach. Wir hatten wirklich wunderbare Vorträge und Impulse. Professor Dr. Christoph Schlurp von der Theologischen Hochschule war da, hat was über Exegese im Neuen Testament gesagt, ein richtig cooler Typ, macht es echt gut, war witzig, schön, spannend, interessant, ihm zuzuhören, erbaulich, auch Gottesdienst haben wir miteinander gefeiert. Und dann gibt es auch die sogenannte Geschäftssitzung. Und das ist eine Sitzung, die löst in mir Fluchtreflexe aus. Weil da hören wir, was wir alles noch machen müssen. Und zwar von gesetzlicher Seite her. Vorgaben, die zu erfüllen sind. Und wo ich merke, also eigentlich bin ich dafür nicht Pastor geworden. Kleines Beispiel, wir müssen demnächst mal eine Schulung machen miteinander. Und zwar muss ich euch erklären, wie gefährlich das Gebäude hier ist, wo Gefahren sind. Ich muss euch die Fluchtwege erklären. Ich muss euch sagen, wie man auf eine Leiter steigt. Gegebenenfalls auf die Gefährlichkeit der Putzmittel hinweisen. Und wie der Staubsauger funktioniert, was man darauf achten muss. Wenn ein Gärtnereinsatz ist, müsste ich euch bei den Geräten, die ihr selber mitbringt, sagen, wie die funktionieren. Berufsgenossenschaft verlangt es. Und das ist was, wo ich denke, also ihr lacht mich ja aus, wenn ich das mache. Aber wir müssen es mal machen. Wahrscheinlich im Gottesdienst mal in der Zeit der Gemeinschaft werden wir das machen. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, ist unterschreiben, dass ihr an der Schulung teilgenommen habt. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Aber ist nur ein kleines Beispiel, ist ja auch nichts Schlimmes, muss man halt machen. Aber das sind so Dinge, wo ich merke, da würde ich am gernsten ganz runter ins Schiff gehen, nichts hören, nichts sehen. Aber es sind gesetzliche Vorgaben. Und das Traurige ist, und das erlebt ihr auch in eurem persönlichen Umfeld, das wird ja immer mehr. Also zumindest gefühlt. All die Dinge, Verwaltung und Dinge beachten, es wird immer mehr. Und das macht nicht immer so unbedingt Spaß. Aber man muss es halt machen. Es gibt Aufgaben, da wird man am liebsten davonlaufen. Nützt aber nichts. Wenn wir jetzt gerade in diesem Veränderungsprozess sind, auch als Kirche, als Süddeutsche Jährliche Konferenz, dann kann das auch etwas sein, wo man vielleicht denkt, oh, will ich lieber nicht machen. Davonlaufen macht's, aber ohne mich. Da meldet sich vielleicht auch Angst, wenn man was anders machen soll, mal Dinge ausprobieren. Da meldet sich vielleicht auch der Fluchtgedanke ohne mich. Jona jedenfalls läuft davon, aber nicht nur vor dem Auftrag, sondern eigentlich läuft er vor Gott davon. Die erste Angst Jonas, die Angst vor Gott. Kapitel 2 des Jona-Buches, also ich lese den Bibeltext nicht vor, das würde den Rahmen etwas sprengen, lest es daheim in aller Ruhe nochmal nach, das Buch Jona, es sind nur 4 Kapitel, das hat man dann auch als Nachtisch oder so zum Mittagessen, irgendwo findet man also ein Zeitfenster, wo man das gut machen kann. Jona flieht nach Jaffo, geht dort auf ein Schiff Richtung Spanien, Tarsisch oder Tarsis, je nach Übersetzung. Und seine Hoffnung ist, dass Gott ihn dann nicht mehr sieht. Auch da muss man ja ein bisschen schmunzeln, oder? Also die Vorstellung, ich gehe ganz runter ins Schiff und dann sieht mich Gott nicht mehr. So nach dem Motto, jetzt seht ihr mich auch nicht mehr, ich mache die Augen zu und was, also ja. Aber so war seine Idee, sein Gedanke und doch, Gott hält ihn im Blick. Und zwar ganz schön gewaltig. Er schickt nämlich einen starken Wind, Sturm kommt auf, das Schiff droht zu kentern, Lebensgefahr für alle. Und da kommt die zweite Angst im Jona-Buch zum Ausdruck, die Angst der Seeleute im Sturm. Fluchtreflex kann diese Angst nicht auslösen, weil wohin will man auf dem Schiff fliehen? Man kann nicht abhauen, man muss sich anders dieser Angst stellen, dieser Bedrohung. Und die Matrosen machen das, indem sie handeln. Also diese Angst, die hier erlebt wird, führt zum Handeln. Die erste Maßnahme, auch interessant, da hilft nur Beten. Das ist das Erste, was sie machen, und zwar jeder. Jeder einzelne Matrose, Seemann ist aufgefordert zu beten und zu seinem ganz eigenen Gott. Also jeder zu seiner Gottheit, damit man dann auch die richtige erwischt. Man weiß ja nicht genau, welche hat jetzt den Sturm geschickt und wenn jeder zu seiner Gottheit betet, dann wird schon die richtige dabei sein. Also es war so, wenn man so will, kennt es vorher fast nicht, aber das erste interreligiöse Gebet in der Bibel, könnte man sagen, sozusagen. Das zweite, was sie machen, Ballast abwerfen. Die kostbare Ladung wird über Bord geworfen. Das ist was, was mich immer nachdenklich macht. Gell? Welchen Ballast sollen wir abwerfen? Dinge, die uns wichtig sind, manchmal auch lieb geworden. Manchmal ist es nötig, dass man sie abwirft, los wird, um leichter zu werden, leichter unterwegs zu sein. Und das Interessante ist, alle müssen mitmachen. Es gibt keine Ausnahmen. Jonah ganz unten im Bauch des Schiffes, im Frachtraum, will sich dem entziehen. Und was passiert? Der Kapitän selber steigt runter und fordert Jonah auf zum Beten. Also da wird nicht irgendein Leichtmatrose runtergeschickt oder der Schiffsjunge, sondern der Kapitän selber geht runter und sagt, Jonah, auch du betest. Wir brauchen alle, die beten. Jeder muss beten. Und die letzte Maßnahme, die sie ergreifen, das ist die Ursachenforschung. Auch eine tolle Sache. Die Frage, wer ist schuld? Ganz spannende Frage. Immer wieder, wer ist schuld? Und die Menschen damals, sie hatten eine super Methode herauszufinden, wer schuld hat. Da wird nicht lang analysiert, sondern da wird gelost. Da wird es losgeworfen. Und wir würden sagen, da hat man Glück oder Pech. Aber damals war das eine legitime Methode, auch Gottes Wege herauszufinden. Auch im Alten Testament wird immer wieder gelost. Auch im Neuen ja nochmal. Und hier wird auch gelost, das Los geworfen, um herauszufinden, wer ist schuld an dem Schlamassel. Und interessanterweise, es trifft den Richtigen. Das Los fällt auf Jona. Er wird zur Rede gestellt und dann macht er auch was Spannendes. Er legt ein Bekenntnis ab. Er sagt, was Sache ist und bekennt seinen Gott und auch seine Fehler, dass er auf der Flucht ist vor Gott. Und er schlägt auch eine Lösung vor. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann seid ihr safe, würde man heute sagen, sicher. Ich bin schuld. Er übernimmt Verantwortung und sagt, werft mich ins Meer, dann ist Ruhe. So in Gedanken denkt er vielleicht, dann habt ihr Ruhe und ich endlich auch. Die Matrosen sind zögerlich, das umzusetzen. Sie machen wirklich alles, was möglich ist, um das zu verhindern, aber es nützt nichts und dann werfen sie ihn tatsächlich ins Meer. Aber vorher beten sie. Nicht zu ihrer Gottheit, sondern zum Gott Jonas. Also, da ist was passiert. Jona, der geflohen ist vor Gott und dem Auftrag, Gott zu verkündigen, macht genau das auf dem Schiff, was er nicht machen wollte. Er verkündigt Gott. Und die Menschen haben eine Begegnung mit Gott, eine Beziehung zu Gott. Sie beten zu diesem Gott. Sie werfen Jona dann auch ins Wasser, aber vorher bitten sie Gott um Vergebung. Und als der Sturm sich dann legt, bringen sie Gott ein Opfer dar. Diesem Gott Jonas. Und geben ein Gelübde. Also da passiert was. Dadurch, dass Jona flieht vor Gott, werden andere Menschen in die Begegnung mit Gott geführt. Die Angst der Seeleute führt zum Handeln. Sie machen das, was sie können, angemessene Aktionen. Das kann durchaus auch beispielhaft für uns sein. Das Gebet, das trägt durch die Stürme dieser Zeit, durch alle Veränderungen hindurch. Keine soll sich da rausnehmen. Niemand soll sagen, ohne mich, betet miteinander, betet füreinander. Am Ende, ich habe es erwähnt, von Kapitel 2 beten die Seeleute zu Gott. Und das ist doch genau das, was wir auch erreichen wollen mit unseren Gemeinden, mit unserer Kirche, mit dem Veränderungsprozess, dass Menschen Gott begegnen, eine Gotteserfahrung machen, heil werden, gerettet werden. Wenn das am Ende des Veränderungsprozesses steht, wunderbar. Jona wird also in das Meer geworfen und von einem Fisch verschluckt. Jetzt habt ihr bestimmt einen Wal im Kopf, oder? So gedanklich war ein großer Wal, der Jona verschluckt. Das steht aber nicht in der Bibel. Da steht nur Fisch. Und dabei müssen wir es auch belassen. Müssen wir aushalten. Die Bibel kannte durchaus Walfische, aber bei Jona steht nicht Walfisch, sondern Fisch. War Jona noch ganz unten im Bauch des Schiffes, ist er jetzt noch weiter unten im Bauch des Fisches. Also weiter runter geht es gar nicht mehr. Das ist sozusagen der tiefste Tiefpunkt, den er erreichen konnte. Und dort, in dieser Stelle, beginnt auch etwas in ihm zu arbeiten. Und er bringt es in einem Psalmgebet zum Ausdruck. Ihr habt es vorhin gehört, Jona 2, das Gebet Jonas im Fisch. Und lest es nochmal durch, es sind wunderbare Worte, wunderbare Bilder, die er da zum Ausdruck bringt, von tiefer Verzweiflung, von gefühlter, erlebter Gottesferne bis hin zu Hoffnung auf Rettung, auf Gottes Gnade. Vielleicht kann das für euch auch ein Gebet werden, wenn ihr mal nicht weiter wisst. Einfach diese Worte Jonas beten, sich zu eigen machen, das vor Gott zum Ausdruck bringen, was einfach mühsam ist, die Angst, die Enttäuschung, die Trauer und darauf vertrauen, dass seine Gnade rettet, dass er hört, dass er hilft. Diese Angst, die Jona hier erlebt, diese dritte Angst Jonas im Fisch, sie führt zu einem ehrlichen Gebet. Sie führt dazu, die Beziehung zu Gott ins Reine zu bringen. Und es funktioniert. Am Ende von Kapitel 2 heißt es, der Fisch bringt Jona ans Land. Und dann ist er wieder da, wo er in Kapitel 1 war, nämlich den Auftrag Gottes auszuführen. Und diesmal macht er sich wieder auf den Weg, aber in die richtige Richtung. Gott erneuert den Auftrag, gibt ihm eine zweite Chance und Jona macht sich auf den Weg nach Ninive. Und dort begegnet uns sozusagen die vierte Angst im Buch Jona, die Angst der Menschen in Ninive. Jona hält eine sensationelle Predigt. Die werde ich euch jetzt vorlesen. Die ganze Predigt Jonas in Ninive lautet: Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Diese Predigt, die kann man sich merken. Wort für Wort. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Ein Satz mehr braucht er gar nicht für seine Predigt. Zumindest ist nicht mehr überliefert. Das ist das, was er sagt. Und das Witzige ist, es wirkt. Die Menschen sind berührt von diesem Wort Gottes. Und es löst etwas aus, nämlich Reue, Buße, Umkehr, Veränderung des Lebens. Sie sollen, also es wird befohlen, auch vom König: Lasst ab von euren bösen Wegen. Tut Buße, kehrt um, bereut eure Sünde. Es passiert. Durch diese kurze Predigt Jonas werden die Menschen ins Herz getroffen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass Gottes Wort euch ins Herz trifft. Dass ihr merkt, dieses Bibelwort, es gilt mir. Kommt nicht jede Stunde vor, sondern es sind immer wieder seltene, kostbare Momente, wo man das so in besonderer Weise spüren darf, das gilt mir. Das bin ich, da meint Gott mich. Die Bibel spricht da vom Kairos, vom gottgegebenen Zeitpunkt, wenn es passt. Und Jona war bereit, Gottes Wort zu verkündigen und die Menschen waren bereit, Gottes Wort zu hören. Das kann man nicht machen, sondern das ist Wirken Gottes, des Geistes Gottes. Aber es braucht eben den Jona, der hingeht und verkündigt. Es hat gepasst damals. Eine Erweckungsbewegung ist in Gang gekommen. Hinwendung zu Gott, Reue, Buße. In ihrer Angst wenden sich die Menschen Ninives zum Gott Jonas. Kann man sich fast, also menschlich, nicht erklären. Sie bekennen ihre Schuld, ändern ihr Leben, hören auf, Böses zu tun. Die Menschen haben Angst vor Gott, Angst vor der Zerstörung, aber es ist nicht eine Angst, die in die Flucht schlägt, nicht eine Angst, die lähmt, sondern eine Angst, die zu Gott führt. Eine Angst, die die Augen öffnet über das eigene Leben und die Augen öffnet, dass die Rettung in der Hinwendung zu Gott ist. Und tatsächlich, Gott lässt sich von seinem Urteil abbringen. Er hat Mitleid mit den Menschen. Er verzichtet darauf, seine Drohung wahrzumachen. Angst kann also auch ein Wendepunkt sein, ein entscheidender Wendepunkt in der Hinwendung zu Gott. So, dann kommen wir noch zu Kapitel 4, die fünfte Angst im Jona-Buch, die eigentliche Angst Jonas. Es ist ja so, Gott verschont Ninive und deswegen wird Jona zornig, weil Gott Ninive verschont. Also Ninive, Assyrien, war Erzfeind Israels. Man kann die Enttäuschung Jonas schon auch verstehen, weil wenn Ninive zerstört wird, ist ein Feind weg und das hätte ja doch auch eine gewisse Erleichterung und Entlastung. Und das passiert nicht. Dass Gott in seiner Gnade, Barmherzigkeit, Langmut und Güte auch den Erzfeind verschont, das nervt den Jona. Jona hätte lieber das Strafgericht gesehen. Die Leute, die gehören bestraft. Und er hat ja auch alles wunderbar vorbereitet. Kapitel 4, Jona sucht sich ein Netzplätzle außerhalb. Man stellt sich, also wenn man will, kann man sich vorstellen, wie er sich seinen Campingstuhl mitnimmt, kühles Getränk und was zu essen und setzt sich hin und guckt runter auf Ninive und denkt, jetzt geht's gleich los. Hat alles vorbereitet, sicherer Platz und will beobachten, wie die Katastrophe über Ninive kommt und sie kommt nicht. Und da ist Jona sauer. Wütend, enttäuscht. Er hat geahnt, Gott könnte doch gnädig und barmherzig sein. Und er wollte das nicht. Er will nicht, dass Gott gegenüber den Menschen in Ninive gnädig ist. Seine Angst, seine Sorge war, Gott ist größer, barmherziger, als ihm, dem Jona, lieb ist. Und so war seine Perspektive eingeschränkt, der Blick auf andere verbaut. Wo findest du dich mit deinen Ängsten wieder? Persönlich oder auch im Blick auf den Veränderungsprozess? Hast du Angst vor Gott, vor seinem Auftrag? Hast du Angst in den Stürmen des Lebens, in den Stürmen deines Lebens? Hast du Angst in der Einsamkeit, ganz unten, in der Verlassenheit? Im Scheitern? Hast du Angst vor dem Gericht Gottes? Oder Angst vor der Größe Gottes? Angst zu empfinden, das ist etwas ganz Normales. Wenn wir die Angst überwinden, den Regen biegen, kann etwas Fruchtbares daraus entstehen. Heil für uns, für die Menschen, für Stadt und Land. Und das ist ja das, was auch der Veränderungsprozess unserer Kirche zum Ziel hat. Dass noch viele Menschen den Gott kennenlernen, der reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte ist. Was hilft dabei, den Regen zu biegen, die Angst zu überwinden? Zunächst und zuerst das Gebet. Das Angesprochenwerden von Gott, die Bereitschaft zu Buße und Umkehr und das Vertrauen darauf, dass Gott es ist, der wirkt und handelt. Zum Schluss noch ein Zitat, Karin, von dir kommt, ich habe mal gegoogelt, es kommt ursprünglich von Corrie ten Boom: Mut ist Angst, die gebetet hat. Das hast du mal in der Bibelstunde gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und das ist das, was uns auch begleiten mag in diese Woche und überhaupt durch unser Leben hindurch, dass wir ja, unsere Ängste wahrnehmen, erkennen, im Gebet vor Gott bringen und dann mutig nach vorne gehen. Amen.